Franziska Schutzbach, Autorin des neuen Erschienenbuches «Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit». Ich finde ja den Zusammenhang der Erschöpfung zwischen verschiedenen Themen, die einem als Frau immer wieder begegnen, äußerst spannend. Das Gefühl der Erschöpfung verbindet ihr im Buch zum Beispiel das Bewegen im öffentlichen Raum als Frau, inter, non-binär oder Transperson, die Scham über den eigenen Körper oder die emotionale Verausgabung im Beruf. Bevor ich das Buch gelesen habe, war mir diese Erschöpfung als Resultat vieler Situationen, die Frauen sehr oft erleben, gar nicht bewusst. Danach hielt ich diese Erschöpfung als Konsequenz daraus eigentlich für sonnenklar. Wie sind Sie auf das Thema Erschöpfung gekommen?
Also natürlich hat es persönliche Erfahrungshintergründe. Das habe ich dann eben ernst genommen, den alten Slogan der Frauenbewegung, das Private ist politisch, und habe einfach in Gesprächen mit anderen Frauen, und natürlich bezog sich das bei mir vor allem erstmal auf das Muttersein, erfahren, dass es eben einfach sehr große Erschöpfungsgefühle gibt an allen Ecken und Enden, und wollte aber eigentlich kein weiteres Buch nur über Mutterschaft oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schreiben, weil ich finde, dieses Thema wurde schon sehr oft und auch in sehr verschiedenen Varianten auch bearbeitet. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Ausgelaugtheit in Zusammenhang mit Care-Arbeit und Mutterschaft eben noch breitere Bearbeitung bedarf, also eben auch eigentlich viel weiter reicht, nämlich eben mit einem misogynen System zu tun hat, mit Frauenfeindlichkeit, mit Selbstwertproblematiken, mit dieser Frage von, wie können wir als Frauen oder als weiblich sozialisierte Menschen überhaupt ein Subjekt sein in dieser Welt, und dass das solche Themen sind, die eben auch Erschöpfung generieren und jetzt nicht nur diese reine was natürlich auch schon ein Thema für sich ist, dass Frauen viel mehr Care-Arbeit leisten, dass sie immer eine doppelte Schicht machen, dass sie heutzutage auch berufstätig sind, plus eben noch die ganze Care-Arbeit zu Hause mehrheitlich erledigen. Genau, und ich wollte einfach diese Struktur etwas noch ja vielfältiger bearbeiten als nur in Bezug auf das Vereinbarkeitsproblem. Und da bin ich dann eben auch auf das Thema Sexismus in einem weiteren Sinne gestoßen, im Sinne von zum Beispiel auch Belästigung als Erschöpfungsthema, was mir auch wirklich sehr wichtig ist, diese Komponente, was bedeutet es, sich als Frau oder weiblich sozialisierte Person im öffentlichen Raum zu bewegen, immer wieder konfrontiert zu sein mit Belästigung, mit diesen innerlichen Dialogen, die wir führen müssen. Welchen Weg nehme ich eigentlich jetzt? Ist das gerade gefährlich? Ist das eine harmlose Situation oder nicht? Wie reagiere ich auf anzügliche Blicke und Bemerkungen? Soll ich mich wehren? Soll ich nichts machen? Soll ich freundlich bleiben? Soll ich aggressiv reagieren? Also diese permanente Auseinandersetzung mit dem Frausein auch in der Öffentlichkeit fand ich auch ein sehr entscheidendes Thema der Erschöpfung, wie ich dann gemerkt habe, auch in der Reflexion über meine eigene Biografie als Frau in der Öffentlichkeit, wie viel Energie mir das schon abverlangt hat, mich dieser Frage zu widmen. Im Zug setzt sich ein Mann zu mir und will reden, ich will aber arbeiten. Wie reagiere ich jetzt? Also allein dann sich damit zu beschäftigen, gehe ich jetzt weg, sage ich ihm, er soll mich in Ruhe lassen, und dann auszusteigen aus dem Zug und zu merken, boah, allein diese 20 Minuten haben mir schon so viel Lebensenergie schon wieder abverlangt. Und das hat mit Geschlechtermachtverhältnissen zu tun. Darüber wollte ich schreiben. Also Erschöpfung als wirklich tiefgreifendes Thema von einer weiblichen Biografie oder weiblich sozialisierten Menschen.
Das Bewegen im öffentlichen Raum sei für viele Frauen, non-binäre, trans- und Interpersonen eine tägliche Strapaze, schreiben Sie, eine Quelle der Erschöpfung. In diesem Zusammenhang sprechen Sie auch von Fawning. Das Wort kommt vom englischen Fawn, also ein Rehkitz. Was meint der Begriff?
In der Traumaforschung hat man herausgefunden, dass Menschen eben in Bezug auf Belästigung verschiedene Strategien haben, um damit umzugehen. In der Öffentlichkeit gibt es zum Beispiel das Weglaufen, also Wegrennen, die Situation möglichst schnell verlassen. Dann gibt es die Counter-Speech, also sich wirklich dezidiert wehren und sagen, dass es nicht okay ist. Und eine weitere Strategie, sich gegen Belästigung zu wehren, ist tatsächlich freundlich lächeln. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, ah, okay, stimmt, ich habe das noch nie so klar in einem Wort benannt gehört, wie in dieser Forschung, wo es um Fawning geht, also das freundlich bleiben, eigentlich als Strategie von Frauen mit gefährlichen Situationen umzugehen. Und eigentlich war das etwas, wo ich immer das Gefühl hatte, eigentlich will ich ja so tough sein und mich wehren. Und dieses sich aber in der Situation mit Lächeln zu behelfen, das eben auch als durchaus vernünftige Strategie zu erkennen, das war mir bisher fremd und ich war sehr froh zu erkennen, aha, okay, das macht ja Sinn, dieses Lächeln, weil es eben je nachdem dazu führt, dass wir Situationen entschärfen können, indem wir Zeit gewinnen mit Freundlichkeit, mit Lächeln. Und gleichzeitig ist es natürlich paradox, weil es genau das ist, was Frauen ja oft tun, nämlich eben höflich und nett bleiben, obwohl die Situation eigentlich total grenzüberschreitend ist. Es ist eine Paradoxie, dass wir eigentlich mit etwas eine Situation entschärfen, das wiederum sehr stark geschlechternormativ ist. Also wir verhalten uns dann so genau so, wie man es von uns erwartet, nämlich schön lächeln und freundlich bleiben und dem Mann vielleicht Aufmerksamkeit zu geben, also zu lächeln. Und gleichzeitig kann es aber eben eine lebensrettende Maßnahme sein, weil dadurch eben nicht die Aggression geschürt wird vom Gegenüber. Weil die Erkenntnis ist ja schon oft auch, dass wenn Frauen sich gegen Catcalling, gegen Belästigung im öffentlichen Raum selbst direkt wehren und zum Beispiel aggressiv zurückgeben, dann die Gefahr besteht, dass sie dann erst recht angegriffen werden. Also das männliche Gegenüber eben es überhaupt nicht erträgt, diese Counterspeech, und dann erst recht aggressiv wird. Also die Erfahrung von Frauen zeigt eben, dass wenn sie sich wehren, dann die Gefahr besteht, dass sie erst recht belästigt und angegriffen werden. Und dieses so, das war so ein bisschen diese Auseinandersetzung auch mit dem Thema der Verfügbarkeit im öffentlichen Raum, dass also eben von Frauen im öffentlichen Raum erwartet wird, dass sie jederzeit ihre Aufmerksamkeit auf Männer richten, nur weil die das gerade erwarten und wollen oder pfeifen oder rufen. Das Buch handelt ja vom Thema eben weibliche Verfügbarkeitsansprüche, die sich eben nicht nur auf Care-Arbeit und die Versorgung von Alten und Kranken und Kindern bezieht, sondern eben auch tatsächlich auf diese Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Und da ist für mich eben das Beispiel Catcalling und Belästigung so eine zugespitzte Situation, in der genau das eigentlich von den Männern erwartet wird. Also sie rufen und dann sollen Frauen, obwohl sie vielleicht gerade unterwegs sind, was ganz anderes im Kopf haben, ihre Aufmerksamkeit auf sie richten und verfügbar sein, mit ihren Emotionen und mit ihrer Aufmerksamkeit oder mit ihrer Sexualität verfügbar sein im öffentlichen Raum. Und das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, wie viel Energie das eben auch erfordert, immer diesen Anspruchshaltungen ausgesetzt zu sein und sich ihnen zu entziehen. Sei es jetzt durch Fawning, also freundlich zu lächeln, um aus der Situation herauszukommen oder zu fliehen oder auch Gegenrede zu geben. Also alle drei Varianten sind ja letztlich mega anstrengend.
Erstens also die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum. Das zweite Unterkapitel widmet sich dann dem schlechten Selbstvertrauen der Frauen. Sie, Franziska Schutzbach, schreiben, dass das schlechte Selbstbewusstsein, dass das Gefühl von Nichtigkeit, das viele Frauen, Interpersonen, trans- und non-binäre Personen erleben, ein weiterer Grund sei für die Erschöpfung. Woher dieser Mangel an Selbstvertrauen?
Also in meinem Buch gehe ich natürlich historisch zurück und gucke mir mal an, wie überhaupt Weiblichkeit und Frausein konnotiert wurde in der Geschichte. Und ich zeige dort, dass das Frausein eben immer als etwas Zweitrangiges, als Minderwertiges, als das dem Männlichen Nachgeordnete konnotiert wurde. Sei es von der Wissenschaft, von der Medizin, die ja eben den Mann als Maßstab gesetzt hat und die Frau als quasi das Abweichende vom männlichen Körper, sei es in der Psychoanalyse, also Freud hat ja Weiblichkeit als Mangel definiert, im Sinne von Frauen sind die, die keinen Penis haben. Der Mensch ist der mit dem Penis und die andere, die Abweichung, ist die ohne Penis. Und aufgrund von diesem Penismangel eben dieser Penisneid entsteht und Weiblichkeit eigentlich darüber bestimmt ist, dass sie immer versucht, wie die Männer zu sein, also auch einen Penis zu bekommen. Der Phallus ist quasi der Maßstab und das Nicht-Phallus ist dann die Abweichung, die deviante andere. Wir sehen das auch in der Philosophiegeschichte in Bezug auf, was ist ein Subjekt. Wir sehen das in Bezug auf die Geschichte der politischen Rechte, dass Frauen eben in der ersten Konvention der Menschenrechte erstmal keine Mitbestimmung zugesprochen wurde. Sie hatten keine Bürgerrechte, also Menschenrechte waren Männerrechte erstmal, genauso wie eben in Bezug auf Wahlrecht und Stimmrecht, dass eben Frauen nicht als Bürgerinnen definiert waren. Und anhand von diesen historischen Beispielen zeige ich eben, wie sehr Weiblichkeit erstmal immer um den Subjektstatus ringen muss und sich das bis heute eigentlich fortsetzt in kulturellen Verhaltensweisen. Natürlich nicht mehr juristisch, wir haben die gesetzliche Gleichstellung erreicht, aber in der sogenannten symbolischen Ordnung, wenn wir also Studien angucken, die zeigen, dass Frauen immer noch viel weniger ernst genommen werden, sei es als Expertinnen, sei es als Musikerinnen, als Künstlerinnen, als Politikerinnen, also dass dieses Problem eben auf dieser kulturellen Ebene immer noch fortbesteht, dass also eine misogyne Meinung sich fortsetzt, dass Frauen weniger schlau sind und weniger Expertinnen sind, weniger können, dann muss man eben konstatieren, dass Frauen immer noch Gefahr laufen, weniger Selbstvertrauen zu entwickeln als Männer. Und das kann man ja auch nachweisen, dass Mädchen sich eben schlecht fühlen in Bezug auf Mathematik, dass sie sich weniger zutrauen, dass sie weniger Selbstvertrauen haben als Jungs oder auch dann im Erwachsenenalter. Und dieses Problem der Minderwertigkeitsgefühle, dem habe ich in meinem Buch ein Kapitel gewidmet und über auch diese Problematik überhaupt eine Subjektposition zu finden in einer Gesellschaft, die eigentlich für Frauen erstmal keine Subjektposition vorgesehen hat, historisch und eben auch kulturell zum Teil bis heute. Das führt einfach dazu, dass Frauen sehr stark immer noch viel mehr um Geltung kämpfen müssen als Männer. Sie müssen auch erwiesenermaßen viel mehr leisten, um beruflich erfolgreich zu sein, um Führungspositionen zu bekommen, um überhaupt Anstellungen zu bekommen. Also von ihnen wird eben viel mehr Leistung erwartet. Das sieht man auch bei Untersuchungen zum Thema Lebensläufen, dass wenn Frauen Lebensläufe einreichen, dass diese bei gleicher Qualifikation, wie sie ihre männlichen Kollegen aufweisen, eben immer noch als weniger gut eingeschätzt werden, zum Beispiel. Also es gibt also diverse Studien, die das belegen, dieses Problem.
Ein weiterer Punkt sei der Einsatz für feministische Themen, für, ich nenne es mal verkürzt, Frauenanliegen, der Einsatz für die Gleichberechtigung. Auch dieser führe zu großer Erschöpfung. Warum?
Ja, also das ist für mich auch so ein wichtiges Thema aufzuzeigen, dass der Kampf von Frauen, aber auch anderen minorisierten Menschen, von Transmenschen, LGBTIQ-Menschen, von Migrantinnen um Anerkennung und gleiche Rechte, einerseits historisch ja zu sehr viel Fortschritten und Empowerment geführt hat. Also es gibt ja Erfolge, es gibt eine Erfolgsgeschichte auch in der Frauengeschichte oder Frauenbewegung. Wir haben gewisse Dinge mit sehr vielen Kämpfen und Anstrengungen durchgesetzt und erreicht. Und gleichzeitig sehen wir aber auch historisch, und das zieht sich bis heute, dass all diese Emanzipationskämpfe von unglaublichen Backlash-Bewegungen begleitet werden. Also wenn Frauen ihre Plätze verlassen, die ihnen eigentlich zugeschrieben werden, ja, sie sollen die Fügbaren sein, die Gebenden, wenn sie quasi Öffentlichkeit und Stimmen und Rechte beanspruchen, dann geht das nicht, ohne dass es nicht meistens sehr starke Gegenbewegungen gibt, also sogar wirklich organisierte antifeministische Gegenbewegungen. Das zeigt sich heute zum Beispiel in der antifeministischen Männerrechtsbewegungen, bei den Incels oder den Pickup-Artist-Szenen. Es zeigt sich beim Erstarken von rechten und rechtspopulistischen Parteien, die alle extrem starke antifeministische Propaganda betreiben. Also quasi, sobald es einen gesellschaftlichen Wandel gibt und Frauen eigentlich auch sehr stark sichtbar sind mit ihren Kämpfen, wie das aktuell ja der Fall ist, das würde ich eben auch als positiv sehen mit der MeToo-Bewegung, mit in der Schweiz, mit dem feministischen Streik und so weiter. Also eigentlich sehr viel passiert und es große Bewegungen gibt, gibt es eben auch sofort die Backlash-Bewegungen, den vermehrten Hass, den wir auch empirisch nachweisen können im Internet. Ja, mehr Frauenhass. Und das ist für mich auch wiederum so ein wichtiges Thema, um zu zeigen, dass wir also nichts geschenkt bekommen. Also jeder Kampf, wir haben es jetzt auch bei der Ehe für alle wieder gesehen, jeder kleinste Schritt, der eigentlich schon selbstverständlich sein sollte, ist eben mit einer unglaublichen Energieinvestition verbunden. Nichts passiert einfach so und wird einem geschenkt, weil irgendein vernünftiges Parlament so von sich aus beschließt, ja, jetzt könnten wir das doch mal irgendwie gesetzlich verankern, sondern es sind immer jahrzehntelange Kämpfe dahinter. Und im Nachhinein wird es dann oftmals so schön geschrieben, so, ja, da hat dann das Parlament endlich mal die Ehe für alle entschieden. Und dann klingt das immer so, als ob das irgendwie so eine vernünftige Geschichte gewesen wäre. Dabei waren total radikale Kämpfe eben notwendig und auch sehr energieraubende Kämpfe. Und das ist mir einfach wichtig, dass das klar ist, dass wie viel Energie auch für die kleinsten Schritte notwendig ist, um die zu erreichen.
Auch der Körperscham widmen Sie ein Kapitel. Sie schreiben, dass Schönheitsideale einen großen Einfluss haben auf das Unwohlsein der Frauen, dass mehrere Studien zeigen, dass Frauen mit ihrem Aussehen mehr denn je hadern. Dann argumentieren Sie, dass der Schönheitsmythos eine politische Waffe sei gegen das Vordringen der Frau. Inwiefern ist dieser Schönheitsmythos ein bewusstes Instrument der Macht?
Also ich glaube nicht, dass ich irgendwo von einem bewusst gewählten Instrument der Macht schreibe, sondern das ist eher so eine These. Also das ist natürlich einfach mal eine These und die haben auch schon viele andere vor mir ähnlich formuliert, wie zum Beispiel Naomi Wolf, die feministische Denkerin, die eben sagt, das ist genau Teil von so einem Backlash. Ja, wenn Frauen quasi in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Berufswelt, in der Politik, Macht und Positionen bekommen, dann ist es meistens so, dass es in irgendeinem anderen Bereich dafür einen Backlash gibt. Ne? Zum Beispiel in Bezug auf diese Schönheitsfrage. Jetzt haben wir erreicht, dass Frauen berufstätig sind und ökonomisch unabhängige Leben führen können. Also das heißt nicht, dass das alle dann wirklich auch allen gelingt, aber zumindest ist das mehr der Fall als noch zu anderen Zeiten. Und auf der anderen Seite sind aber diese Schönheitsnormen so massiv angewachsen, dass es sozusagen auf einer anderen Ebene dafür wieder uns so viel Energie abverlangt wird und Beschäftigung mit gesellschaftskonformen Verhalten, dass sozusagen wie eine Art Backlash in einem anderen Bereich eigentlich stattfindet. Also so im Sinne von, ihr dürft jetzt Karriere machen, aber ihr müsst dazu perfekt aussehen. Und das ist für mich ein wirklich sehr, ich finde das wirklich interessant, diese Gleichzeitigkeit von einerseits fortschrittlichen Entwicklungen und dass Frauen sichtbarer geworden sind, dass sie ihre Leben selbstbestimmter leben als noch zu anderen Zeiten und auf der anderen Seite dann eben, aber natürlich auch durch das Internet und andere Entwicklungen, derartige neue Normen zugenommen haben. Also die Schönheitsnormen sind ja nicht neu, aber sie haben eben massiv zugenommen und die Beschäftigung damit hat nachweislich gerade bei jungen Frauen und Mädchen extrem zugenommen. Also diese permanente Frage, wie sehe ich aus? Bin ich vor allem dünn genug? Ja, da geht es vor allem ja auch noch um ganz bestimmte Schönheitsnormen, also nicht irgendwelche, sondern es geht um ein sportliches bis sehr schlankes Ideal, was ja dann auch wiederum mit dem Shaming von allen anderen zu tun hat, die diesem Ideal wiederum nicht entsprechen. Dazu habe ich auch einiges geschrieben zum Thema eben Bodyshaming und vor allem auch Fettshaming. Und dass diese permanente Beschäftigung mit dem Körper uns eigentlich auf einer anderen Ebene so wieder schwächt oder zurückwirft.
Kommen wir doch noch zu sprechen auf die Frau als gebender Mensch, eine Qualität, die oft Frauen zugeschrieben wird. Sie schreiben über die Verausgabung der Frauen in der Berufswelt, bekannt ist und wohl dutzendfach auch in Studien belegt, dass Frauen immer wieder sexistischer Diskriminierung ausgesetzt sind an ihrem Arbeitsplatz, dass die Löhne auch 40 Jahre nach der Einführung des Gleichstellungsartikels immer noch nicht gleich auf sind, dass sich Frauen für eine Beförderung mehr anstrengen müssen etc. Aber Sie sprechen auch im Zusammenhang mit der Arbeitswelt über die Emotionsarbeit, die Frauen in beruflichen Zusammenhängen leisten müssen und welche äußerst erschöpfend sein kann. Können Sie erklären, was Sie mit dieser Emotionsarbeit meinen?
Ja, also das ist zum einen, dass Frauen durch ihre Sozialisierung, Frauen und weiblich sozialisierte Menschen durch ihre Sozialisierung eben auch im Beruf sehr oft dann diese Kümmerarbeit übernehmen und zum Beispiel sich verantwortlich fühlen für Harmonie am Arbeitsplatz, für gute Beziehungen unter den Mitarbeitenden, dass sie an Geburtstage von KollegInnen denken, dass sie es schön machen, dass sie einen Kuchen mitbringen und so weiter. Also das ist mal diese Dimension, dass diese Kümmerrolle einfach eben im Beruf auch weitergeführt wird und das eben sehr oft nicht bewusst ist, dass das ja auch Arbeit ist, weil diese Art von Tätigkeit eben nicht als Arbeit konnotiert ist in unserer Gesellschaft. Das gilt ja als etwas Altruistisches, etwas Moralisches, diese Art von Kümmern. Und deswegen merken Frauen dann oft gar nicht, wie viel sie eigentlich zusätzlich arbeiten, indem sie eben auch im beruflichen Alltag diese Kümmerrolle einnehmen. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist aber, dass Frauen natürlich ganz generell mehr in Berufen sind, in denen emotionale Arbeit abverlangt wird, notwendig ist. Ja, also sei es in sozialen Berufen, in Pflegeberufen, aber auch in Dienstleistungsberufen. Es gibt diese berühmte Studie von Arlie Hochschild schon aus den 80er Jahren, wo sie Flugbegleiterinnen befragt hat, welche Art von Arbeit sie eigentlich besonders anstrengt. Und was wirklich anstrengend ist, sind diese Jobs, in denen du dauernd lächeln musst und freundlich sein musst, ohne dass du dich überhaupt so fühlst eventuell. Also du musst eigentlich immer über deine tatsächliche Gefühlslage hinweg gucken, freundlich lächeln, zum Beispiel eben in Serviceberufen. Und da sind einfach mehr Frauen tätig in diesen Berufen, während Männer eben eher Berufe haben, in denen sie halt, keine Ahnung, Ingenieure sind und halt technisch beschäftigt, aber nicht in diesem permanenten Austausch mit anderen Menschen stehen. Und wir wissen auch aus psychologischen Studien, dass eben diese Art von emotionalem Einsatz, also permanent freundlich sein zu müssen, auch wenn die eigene Gefühlslage eigentlich nicht dieser Stimmung entspricht, besonders auslaugend ist. Diese Personen, die solche Art von Arbeit leisten müssen, sind in besonderem Maße gefährdet, Burnouts zu erleiden. Das wissen wir heute.
Das Verkörpern dieser Kümmerrolle, das passiert ja auch in den eigenen vier Wänden. Und ich möchte doch gleich mal eine Aussage in den Raum stellen, die womöglich schon viele Menschen so oder ähnlich gehört haben, nämlich dass ja, Haus- und Care-Arbeit ist anstrengend, ja, weiblich sozialisierte Menschen übernehmen den großen Teil davon, aber sie müssten halt auch mal lernen abzugeben, zu delegieren oder einfach anderen das Feld zu überlassen. Was erwidern Sie darauf?
Also der Punkt ist ja, dass der weibliche Subjektstatus in unserer Gesellschaft sehr stark darüber definiert ist, ob eine Frau eine gute Mutter und eine gute Kümmererin ist. Und wenn sie das nicht ist, dann ist sie gescheitert. Es ist genau umgekehrt. Für Männer ist es ja im Beruf. Ja, wenn sie beruflich nicht erfolgreich sind, dann sind sie als Männer eben gescheitert. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, wie gravierend diese Zuschreibungen für Frauen sind, weshalb dann eben sehr oft auch sie eben tatsächlich schneller den Schmutz sehen und schneller machen und das Gefühl habe, jetzt muss ich noch den Kuchen backen und eben dieses Loslassen von ihnen zu verlangen, das finde ich eigentlich eine Frechheit angesichts der Tatsache, dass Weiblichkeit ja genau darüber bestimmt ist, besonders gut zu sein in diesen Dingen und dann zu erwarten, ja, jetzt sei doch mal ein bisschen lockerer, ist in dem Sinne anmaßend, weil es nicht berücksichtigt, dass eben das ja auch Frauen sehr schnell sehr negativ zurückfällt. Wenn eben es nicht geputzt ist zu Hause und der Besuch kommt, dann fällt das nicht auf die Männer zurück, sondern das ist klar, dann ist eben die Frau hat nicht geputzt oder wenn die Kinder nicht gut rauskommen oder Probleme in der Schule machen, das ist ja genau die Erfahrung von Müttern, das fällt immer negativ auf sie zurück und aus dieser Angst heraus und auch Bedrohung, hier wirklich als gescheitert zu gelten, kann man es auch absolut nachvollziehen, dass Frauen quasi in einem vorauseilenden Gehorsam dieser Rolle verpflichtet sich fühlen und immer eben auch Sachen schneller sehen, den Dreck schneller sehen, das nicht gemachte Essen schneller sehen, also alles, was dann nicht eben perfekt ist im Haushalt. Und das Zweite ist, dass diese Gatekeeper-Argumentation, ja, Frauen geben halt nicht ab, empirisch auch wirklich mit großer Vorsicht genossen werden muss. Es gibt nämlich genauso Studien, die besagen, das Hauptproblem ist nicht, dass Frauen zu perfektionistisch sind und die Rolle nicht abgeben, sondern das Hauptproblem ist, dass Männer sich aus dieser Verantwortung herausstehlen, weil es bequem ist und weil sie einfach keine Lust haben, diese Verantwortung zu übernehmen und eben mitzuputzen. Also ich würde wirklich sehr vorsichtig sein. Diese Gatekeeper-Argumentation wird sehr oft benutzt, um eigentlich zu vertuschen, dass Nicht-Engagement der Männer immer noch das viel größere Problem ist als das Überengagement der Frauen.
In Ihrem Buch Die Erschöpfung der Frauen fordern Sie, dass die Sorgearbeit ins Zentrum der Gesellschaft gerückt wird. Warum würde dies zu weniger Erschöpfung führen?
Also mir geht es natürlich darum, um ein sehr weitführendes Umdenken, auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht und überhaupt in Bezug auf die Frage, was wir als Arbeit definieren. Ich kritisiere in meinem Buch die starke Erwerbszentrierung, in der unsere Gesellschaft heute sich befindet, dass eigentlich das gesamte Leben und der gesamte Alltag und die gesamte Biografie an der Erwerbsarbeit, an der Lohnarbeit ausgerichtet ist und eigentlich dadurch überhaupt nicht berücksichtigt wird, was Menschen eigentlich tun und müssen und auch brauchen, um ein gutes Leben führen zu können. Und dazu gehört eben auch, dass sie sich nämlich um ihre Angehörigen und um ihre Kinder und ihre FreundInnen kümmern können. Dazu gehört auch, dass Menschen Erholung für sich selbst brauchen, Selbstverwirklichungstätigkeiten. Dazu gehört auch, dass sie Zeit bekommen, um politisch zu partizipieren. Also mir geht es einfach darum zu sagen, dass wir ein völlig anderes Zeitmodell eigentlich einrichten müssten, um weniger erschöpft zu sein. Und das beinhaltet zum Beispiel die Erwerbstätigkeit auf 20 Stunden pro Woche zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass Menschen davon aber dann auch gut leben können, um eben für die anderen Bereiche, die fürs Leben einfach halt einfach auch sehr wichtig sind, genug Zeit zu haben. Und das ist natürlich eine Utopie, eine feministische Utopie, die auch von anderen wie Frigga Haug oder Marsha Madörin und so weiter so ähnlich formuliert wird, schon seit vielen, vielen Jahren. Es geht auch so ein bisschen um diese Diskussion, soll man Hausarbeit eigentlich einfach bezahlen? Und aus meiner Sicht ist es halt schwierig, weil sozusagen Care-Arbeit auch nicht den gleichen ökonomischen Prämissen einfach so folgt, wie zum Beispiel also andere Arbeit. Kinder zum Beispiel funktionieren ja nicht so, dass sie dann genau schön in dieser Zeit, wo ich jetzt beschließe, jetzt ist Quality Time, ihre Bedürfnisse formulieren, sondern diese Unabgegrenztheit von Betreuungsarbeit muss eben berücksichtigt werden. Das heißt, es reicht nicht, die einfach nur so zu ökonomisieren und sagen, ja, wir bezahlen das jetzt, sondern es geht wirklich um ein neues Zeitmanagement, das einfach wichtig wäre, um eben weniger erschöpft zu sein, um diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht werden zu können, weil eben Care-Arbeit aus meiner Sicht schon auch einer anderen Logik folgt als bestimmte Berufstätigkeiten, also weniger rationalisiert werden kann. Und deswegen braucht es vor allem mehr Zeit dafür.